Mr. High, hier ist Jerry Cotton. Ich kann nur ganz kurz sprechen. Ich bin dem Burschen auf den Fersen. Ich bin jetzt hier in Brooklyn, Lakewood Street 170.
Oh Gott, da gibt's auch die eine oder andere Explosion. Also ich denke nur an den zweiten Film, Mord nach den Manhattan, in der DVD-Fassung nicht drin, aber in der Ursprungskino-Fassung kann man sehen, wie ein Schurke von seinen Ex-Gang-Kollegen auf einem Stuhl festgebunden ist, mit einer Bombe drunter, und wenn es Durchzug gibt, geht die Tür weit genug auf, dass er auf den Zünder schlägt, und dann macht es Bumm.
Grundlage aller kriminalistischen Arbeit ist die Spurensicherung. Mit wissenschaftlichen Methoden sichten die Spezialisten das Material und sammeln so Indizien, die zur Aufklärung von Verbrechen führen.
Es gibt keine andere Krimi-Heftreihe im deutschsprachigen Raum, die so erfolgreich ist wie Jerry Cotton. Seit den 50er Jahren erscheint die Serie mit einer Gesamtauflage von mittlerweile rund 850 Millionen Exemplaren. 1965 kam dann der erste von 8 Spielfilmen in die Kinos. Die Rolle des smarten FBI-Agenten übernahm der US-Amerikaner George Schneider.
Der springende Punkt ist, George Schneider war schwul. Das war ein wenig schwierig in der damaligen Zeit.
Vor allem in den USA, in Hollywood.
Allerdings. Und deswegen wurden die Jerry Cotton-Filme ja auch in den USA nicht gedreht. Es wurde immer ein Team rübergeschickt, das einen großen Sack mit Außenaufnahmen, also Impressionen, aus New York mitgebracht hat, die dann in die Filme reingeschnitten wurde. Aber richtig stimmt tut's auch nicht. Das FBI-Hauptquartier, was immer gezeigt wird, ist das Hauptpostamt in New York. Aber das sind so Sachen, die Filme ausmachen, etwa. Ne? Da gab's ja hier in der deutschen Presse so wegen, ob er hier in Deutschland eine Frau sucht und so weiter und so fort. Also das wusste niemand, ne, über seine sexuelle Orientierung. Er war aber der Lebenspartner von Rock Hudson. Von dem wusste allerdings kein Mensch, dass er schwul war. Und George Schneider bekam das dann allerdings alles ab. Bekam in den USA quasi deswegen keinen Fuß mehr auf den Boden. Und da gibt es auch die Geschichte über einen dieser Dreharbeiten zu den Jerry Cotton-Filmen. Da hat auch Rock Hudson dann seinem Lebenspartner einen Besuch abgestattet und saß dann genau im Kamerablickfeld. Und dann hieß es, ist ja schon nett, dass er mitspielen wolle, aber man könne ihn sich nicht leisten. Und Rock Hudson nahm das dann mit Humor, logischerweise. Und die waren ja bis zu Rock Hudsons Lebensende zusammen. Und George Schneider hat ja dann das ganze Vermögen auch geerbt.
Wenn Sie jetzt abdrücken, dann setzen Sie sich selber auf den elektrischen Stuhl. Alle großen Gangster sind im Bett gestorben. Niemals auf einen FBI-Mann schießen. Denn meistens ist er schneller.
Mit seinen 43 Jahren war er nicht mehr der Jüngste. Als wenige Jahre zuvor der erste James-Bond-Film in die Kinos kam, da war Sean Connery gerade noch Anfang 30. Überhaupt Bond und Cotton.
Man kann die Jerry Cotton-Filme mit den James-Bond-Filmen vom Budget her allein schon nicht vergleichen.
Aber nicht nur vom Budget her. Der saubere FBI-Agent war im Gegensatz zum Lebemann Bond auf sehr deutsche Art solide und sittsam. Während Bond in seinen Filmen regelmäßig Sex hatte und natürlich keinen geschüttelten Martini auslassen konnte, gab es im Leben von Jerry Cotton weder Frauen noch Alkohol. Nein, der smarte Jerry war immer im Dienst.
Hallo. Sie sehen hinreißend aus. Worauf haben Sie Appetit?
Ich kann's noch gar nicht fassen, dass wir dreimal zusammen ausgehen. Ich muss erst nachdenken.
Hört jetzt auf, ich falle um vor Hunger. Ich halte am ersten Restaurant, das ich sehe. Los jetzt. Oh, oh. Wer es auch immer ist, ich bin nicht zu Hause.
Ja, Mr. High. Phil, Jerry und ich, wir fahren jetzt zum Essen.
Nein, Sie fahren nach Portchester. Da liegt im Eden Hotel eine Leiche in der Badewanne. Guten Appetit.
Während andere Länder wie die USA, Frankreich oder Italien in Sachen Kriminalfilmen eine ruhmreiche Tradition vorweisen können, hat es in Deutschland nie eine Blütezeit des Krimis gegeben. Vor dem Krieg drehte Fritz Lang zwar mit M, eine Stadt sucht einen Mörder, einen der bedeutendsten deutschen Filme überhaupt. Unter den Nazis hatte der Krimi dann aber keine Chance. Aus den Reihen des deutschen Herrenvolks durften keine Verbrecher kommen. Deutsche Krimis spielten bevorzugt im Ausland. So gab es zahlreiche Sherlock-Holmes-Verfilmungen und schließlich in den 60er Jahren die Edgar-Wallace-Reihe. Und die 8 Jerry Cotton-Filme, in deren Mittelpunkt ein FBI-Agent steht. Nach einer Serie von 8 Kinofilmen war dann Schluss. George Nader war Anfang 50 und hatte nach einem Unfall ein schweres Augenleiden. Die geplanten Filme Nummer 9 und 10 wurden nicht mehr gedreht.
Nummer 9 und 10, also laut Vertrag mit Hauptdarsteller George Nader. Aber ihren Peak hatten sie halt da schon überschritten und dann blieb's bei denen.
Das Kino geriet generell in die Krise. In Deutschland kommt es zum großen Kinosterben. Und das Programm wird dominiert von billigen Schmuddelfilmen à la St. Pauli oder Schulmädchenreport. Diesem Niedergang hat Wim Wenders 1976 ein melancholisches Denkmal gesetzt mit seinem Film Im Lauf der Zeit. So wie es jetzt ist, sagt darin eine Kinobesitzerin aus der deutschen Provinz, so wie es jetzt ist, ist es besser, es gibt kein Kino mehr, als dass es ein Kino gibt, wie es jetzt ist. Viele Schauspieler und Regisseure wanderten Anfang der 70er ins Fernsehen ab. Edgar Wallace Filme oder die Karl-May-Verfilmungen wurden eingestellt. Fernsehkrimis etablierten sich wie der Tatort oder Derrick. Der letzte Jerry Cotton war bereits 1969 in den Kinos gewesen. Todesschüsse am Broadway. 2010 kam es dann zu einer parodistischen Neuverfilmung mit Christian Dramitz in der Titelrolle und Christian Ulmen als Phil Deckert, der bei meinem Interviewpartner allerdings keine Gnade findet.
Aber nee, ich habe den Film nicht mal mit dem Arsch angeguckt, um es so deutlich zu sagen, aber nochmal bitte. Die ersten 5, die sind letztes Jahr als DVD-Edition erschienen, mit interessantem Bonusmaterial, aber von der Aufbereitung her schweigen wir. Und die beiden letzten Filme, die sind auch letztes Jahr erschienen, aber in der ungekürzten Fassung. Und einer, Dynamit in grüner Seite, das war der, der auch zuallererst im Fernsehen lief und den es auch als Kaufkassette gab, die anderen nie, erst Ende der 1980er Jahre. Das ist rechtlich ein unglaubliches Hickhack, habe ich mir mal erzählen lassen, mit diesen Jerry Cotton-Filmen.
Aber einer, der für die Erfolge der Filme sehr wichtig war, muss noch erwähnt werden.
Natürlich darf die Musik nicht vergessen werden, die natürlich von Peter Thomas kommt. Ich empfehle dir einfach den Jerry Cotton Marsch hier noch irgendwie mit einzubauen, das Hauptthema der Filme.
Mann, Jerry!
Los, keine Müdigkeit vorschützen. Weg da vom Schreibtisch, Hände hoch.
Jerry!
Kein Grund zur Aufregung. Du wirfst nur die Kanonen weg.